danke euch. Ich danke euch, dass ihr dem Impuls widerstanden habt, den ihr heute Morgen gefühlt habt, schnell raus hier. Ich danke euch deswegen, weil ich jetzt in echt fröhliche Gesichter gucken kann. Gesichter, die was Geniales vorgetragen haben und auch stolz sein können darauf. Wenn ihr hierher gefahren seid, sind euch eine ganze Reihe fröhlicher Gesichter begegnet. Die hingen so an Laternenpfahlen und so. Also ihr wisst ja, heute ist Wahlsonntag. Und da guckt man recht freundlich, zumindest von Plakaten. Heute sind also politische Wahlen. Heute ist Europawahl, heute sind Kommunalwahlen. Heute werden also für Europa und für die einzelnen Kommunen die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Ihr dürft jetzt leider noch nicht wählen, das habt ihr ja vorher schon mal so gesagt. Das müsst ihr euren Eltern überlassen, aber BU-Abschluss, das ist auch ein Wahlsonntag. Ihr feiert heute einen BU-Abschluss und das fällt auch zusammen mit einer juristischen Veränderung für euch. Wir hatten schon mal drüber gesprochen im Vorfeld, in der Vorbereitung. Wenn ihr 14 Jahre alt werdet, dann dürft ihr frei und selbstständig wählen, ich möchte zu einer Gemeinde gehören oder eben nicht. Und der BU, der sollte euch fit machen, dass ihr eure Entscheidung auf eine gute, auf eine solide Grundlage stellen könnt. Aber der juristische Aspekt, das war sicher nicht der, den eure Leiter hier bewogen hat, euch miteinander 2 Jahre des Lebens zu verbringen, sondern eure Leiter wollten euch eine andere Wahlmöglichkeit aufzeigen. Und diese Wahlmöglichkeit, die habt ihr auch zum Thema gemacht. Nämlich das war euren Leitern wichtig. Sie wollten euch ein Leben mit Jesus lieb machen. Und irgendetwas scheint ja auch angekommen zu sein, wenn ich eure Beiträge richtig gehört habe. Und in euren Beiträgen, da habt ihr Jesus immer wieder auch als Freund bezeichnet. Ich habe mir gedacht, ja stimmt, vor 2000 Jahren war Jesus sicherlich ein guter Freund für die Menschen, mit denen er unterwegs war. Er hat sich für sie interessiert, er hat sich für sie eingesetzt und letztendlich hat er sogar sein Leben für sie gelassen. Und ihr habt heute in euren Beiträgen herausgearbeitet, Jesus war nicht nur damals ein guter Freund, sondern er will auch heute ein guter Freund sein. In der Sache mit Jesus, da geht es also irgendwie um Beziehung. Anders ausgedrückt, es geht um die Freundschaftswahl. Freundschaften, die sind unglaublich wichtig, das wisst ihr. Und nicht umsonst wird Konfirmation und Firmung, Jugendweihe, Bar Mitzwa und was es auch sonst noch alles gibt, genau für eure Altersgruppe angeboten. All diese Feste, auch der biblische Unterricht, gehört zu den sogenannten Übergangsritualen. Und ich glaube, ich brauche euch nicht zu erklären, um was für ein Übergang es hier geht. Es geht vom Kind zum Erwachsenwerden. Als ihr vor 2 Jahren hier mit dem BU angefangen habt, da, ich sag's mal ungeschönt, da wart ihr noch Kinder. Und wenn man euch heute sieht, hey, wir haben hier auf der Bühne lauter junge Männer und junge Frauen gesehen. Ihr habt euch ziemlich verändert. Auch allein schon an der Kleidung ist das sichtbar geworden. Und weil ihr erwachsen werdet, nimmt der Einfluss, den eure Eltern auf euch haben, immer mehr ab und der Einfluss eurer Freunde meistens immer mehr zu. Den oder die ihr heute zu eurem Freund nehmt, der wird ein Stück weit entscheiden, wie die nächsten Jahre von euch aussehen, was für Klamotten du trägst, für was du dich interessierst, welche Musik du gut findest. Und ich habe mir gedacht, irgendwie hat ja das Sirach dann doch ziemlich recht, wenn er sagt, also das, was Elisabeth am Anfang vorgelesen hat, willst du einen guten Freund gewinnen, dann sei sorgfältig. Verschenk nicht leicht dein Vertrauen. Schau hin, wer dein Freund sein darf. Es ist wert. Peter, Christoph, Lucy und Wiebke, ihr habt in euren Beiträgen die Frage gestellt, wie ist das denn mit der Freundschaft zu Jesus? Kann man da überhaupt von einer Freundschaft reden? Und euer Fazit war, Jesus ist auch heute noch ein guter Freund. Und eure ehrliche Meinung, die ihr ausgedrückt habt, lautet, ich will mein Leben mit diesem guten Freund, mit Jesus gehen. Und Philipp und Daniel, ihr habt den Blick so ein bisschen aus eurem Horizont herausgewagt. Ihr habt die Edith Czerny gefragt, hat diese Freundschaft überhaupt Bestand? Lohnt es sich, in diese Freundschaft zu investieren? Oder ist doch irgendwie alles nur, naja, Hohl und Schaumschlägerei? Und euer Fazit am Schluss war, schon eine krasse Sache, das Leben mit Jesus. Auf Jesus ist Verlass, Jesus ist ein echter Freund. Das war so der Button, dass er reingeflogen ist. Ihr beide, war das auch, die euch das Lied gewünscht habt, das wir gerade eben gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und da stehen ja auch, also ich kann es verstehen, ich habe mir den Text nochmal durchgelesen, da stehen ja auch ziemlich, naja, angenehme Sachen drin, die irgendwie auch jeder haben will. Also ich guck mal hier, die erste Strophe. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Klar, wer hätte nicht gern so einen richtig starken, großen Freund, der einfach die Power hat? Klasse Sache. Zweite Strophe. Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Klar, so ein großer Freund, wenn der noch seine Power für uns einsetzt und wir ihm nicht egal sind, wer will das nicht haben? Oder dritte Strophe. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus. Super. Jesus hat nicht Sprechzeiten wie die Post, sondern der ist immer da. Also ich fasse mal zusammen, was ich so gelesen habe. Hilfe auf Knopfdruck. Vielleicht kann ich sogar machen, was ich will. Und wenn ich in Schwierigkeiten bin, dann hole ich schnell meinen großen Bruder, der die anderen verkloppt. So zumindest hat es meine kleine Schwester immer gemacht. Irgendwie hört sich das für mich zu schön an, um wahr zu sein. Und ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte. Nicht von dem Hund, der die Lucy schon erzählt, sondern eine Geschichte von John. John, vor 200 Jahren hat er gelebt und er kam aus Irland. John war schwer verliebt. Und das Schönste war, seine Liebe, die wird so richtig erwidert. Man kann sagen, es war eine echt glückliche Liebe. Und deswegen hat er selbstredend mit dieser glücklichen Liebe seine Hochzeit geplant. Endlich war es soweit. Nur noch einmal schlafen. Dann durfte seine Braut heiraten. Und heute sollte seine Braut also kommen. Und aufgeregt, voller Vorfreude ist er dann ihr entgegengeritten. Und er kam so an die Brücke und sieht seine Frau, seine Braut, wie sie über die Brücke geht. Und ihr könnt euch, glaube ich, dank Hollywood das so richtig schön ausmalen. Zwei hochgradig verliebte Personen, zwei Pferde, wehende Haare. Gleich fallen sie sich in die Arme, Geigen spielen, alles ist rosarot. Aber Cut. Es passiert das Unvorhergesehene. Es passiert das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Die Braut kommt auf dem Pferd und ein Windstoß kommt. Und der Wind reißt die Braut vom Pferd und sie stürzt von der Brücke und ist sofort tot. Vor seinen Augen. Furchtbar. Und John hat ziemlich lang gebraucht, um das wieder irgendwie einigermaßen unter die Füße zu bekommen. Und er ist ausgewandert nach Kanada, wollte dort ein neues Leben anfangen. Und hat auch eine Stadt gefunden. Eine Stadt, die im Namen schon das trägt, was so seine Sehnsucht war. Die Stadt hieß Port Hope, also so viel wie Hafen der Hoffnung. Und dort in Port Hope, da hat er es nach vielen Jahren wieder gewagt, sich zu verlieben. Und dieses Mal konnte er seine Braut auch heiraten. Aber auch dieses Mal war das Glück nur sehr, sehr kurz. Bald nach der Hochzeit hat sich seine Frau erkältet und starb. Viele Jahre später, am Ende seines Lebens von John, hat ihn ein Freund besucht. Und er fand ein Gedicht, das John geschrieben hatte. Und dieses Gedicht trug den Titel »Welch ein Freund ist unser Jesus?« John Scriven, das ist der Dichter dieses Textes, der hat es geschrieben für seine Mutter, weil seine Mutter immer wieder gesagt hat, John, das kann doch nicht sein, du bist so traurig. Und sie konnte gar nicht verstehen, dass John irgendwie das wieder unter die Füße bekommen hat, dass John immer wieder auch eine neue Perspektive gefunden hat. Und weil seine Mutter im Endeffekt fast noch trauriger war als John, weil sie so schwer mit dem Leid ihres Sohnes umgehen konnte, hat er ihr dieses Gedicht geschrieben. Er wollte sie trösten. Er wollte ihr zeigen, woraus er seine Kraft gezogen hat. Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben und was ihr euch auch gewünscht habt, was Edith Czerny sich auch zitiert hatte, das ist nicht irgendwie aus einem rosaroten, weltfremden Hochgefühl heraus entstanden. Hier hat ein Mann gleich zweimal die Person verloren, die er am allermeisten liebte. Und ich bin mir sicher, er hat nicht verstanden, wieso es ausgerechnet ihm passiert ist. Und er hat nicht verstanden, warum Gott gerade ausgerechnet ihm das zumutet. Und doch hat er an Jesus festgehalten, an Jesus als Freund. Auch als ihm Dinge passiert sind, die ihn in die Verzweiflung geführt haben. Und er hat nicht seine Freundschaft mit Jesus gekündigt, sondern er hat das Gespräch mit Gott gesucht. Er hat sich nicht von Jesus abgewandt, sondern ganz im Gegenteil, er ist immer näher an ihn herangerückt. Und ich habe mich gefragt, wieso hat seine Freundschaft mit Jesus diese Krise ausgehalten? Hat Jesus John nicht so sehr enttäuscht, dass so eine Fortsetzung nicht mehr möglich ist, wie es der Mann aus dem Flugfeld sagte? Was ist das Geheimnis dieser tiefen Freundschaft? Und vielleicht habe ich mich gefragt, können wir sogar selber was daraus mitnehmen? Eine Freundschaft, das habt ihr selber in euren Beiträgen herausgearbeitet. Eine Freundschaft mit Jesus, die hat viele Parallelen von Freundschaften mit Mitmenschen. So am Anfang, wenn ihr einen coolen Typ, ein cooles Mädel kennenlernt, dann ist man oft total begeistert. Alles ist rosarot, alles ist super. Und dann auf einmal passiert da irgendetwas in deinem Leben. Dinge, die du nicht so richtig einordnen kannst. Bei John Scriven war es, dass er seine beiden Frauen verlor. Und hey, ich hoffe nicht für euch oder auch für mich, dass wir so heftige Dinge erleben müssen. Das reicht auch viel weniger. Vielleicht bekommst du keinen Ausbildungs- oder keinen Studienplatz. Oder du hast hast echt viel auf eine Klassenarbeit gelernt und dann kommt auf einmal was völlig anderes dran. Und du hockst da wie ein Ochs vom Berg und du bekommst eine richtig schlechte Note. Und dabei war es wichtig, dass du eine gute Note hast. Und dann kommt da so der kleine Zweifel. Ist Jesus wirklich mein Freund? Ich habe doch gebetet. Ist das wirklich alles so wahr? Naja gut, du weißt, Jesus ist super, weißt du schon irgendwie immer und so bekämpfst du diesen kleinen Zweifel und ignorierst ihn einfach. Nein, nein, das stimmt schon. Ich glaube vermutlich zu wenig. Und so kehrst du den kleinen Zweifel so unter den Teppich. Und meine heile Welt geht weiter. Ich habe geniale Worship-Zeiten. Ich schwebe auf Wolke 84, Gott ist super. Hey, auf Gott lasse ich nichts kommen. Und dann passiert vielleicht wieder was. Vielleicht geht eine wichtige Beziehung kaputt. Und dieses Mal bin ich so richtig sauer auf Gott und habe dabei sogar noch ein schlechtes Gewissen. Wie kann Gott das zulassen? Aber zum Glück gibt es ein wichtiges Werkzeug, den großen Teppich, alles schön drunter. Und irgendwie merken wir, der Teppich, der wölbt sich schon ziemlich ungesund. Und dann erzählt vielleicht ein Freund, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Und der Freund fragt dich, hey, sag mal, wie ist eigentlich Gottes Liebe mit dem zu vereinbaren, was ich gerade erlebe? Du weißt auch nicht so recht und deswegen greifst du auf eine Standardantwort zurück, die du vielleicht auch schon selber gehört hast. Also, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann müssen dir alle Dinge zum Besten dienen. Und du sagst, hey, Gott hat einen Plan, er weiß, was er mit dir vorhat und vielleicht musst du noch vorbereitet werden für eine viel größere Aufgabe. Und schon während du das sagst, fühlst du dich schlecht und fühlst dich hohl. Weil wenn du ehrlich bist, verstehst du Gott auch nicht. Und der Teppich, der hat schon lange den Boden der Tatsachen verlassen. Der Teppich, auf den du dein Glauben gründest, der ruht jetzt vor allen Dingen auf irgendwelchen Lebenslügen, auf Vertröstungen, auf falschen Hoffnungen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann wirst du es auch merken, dann merkst du es auch. Und dann sagst du Gott, wir passen irgendwie nicht mehr zusammen. Und deinen Freunden sagst du vielleicht, Gott hat mich enttäuscht, ich glaube nicht mehr an ihn. Und du schmeißt Gott aus deinem Leben und fühlst dich vielleicht im ersten Moment sogar noch befreit. Du musst nämlich endlich keinen schwachen Gott vor unbequemen Wahrheiten verteidigen. Und du fühlst dich erleichtert, dass du endlich mal trauern kannst, ohne zu heucheln. Aber irgendwann merkst du, glücklich, das fühlt sich irgendwie anders an. Die Beziehung zu Jesus ist zu Ende, aber es tut weh. Und manchmal, da wünschst du dir diese Vertrautheit zurück. Und du fragst dich, vielleicht habe ich es einfach nur falsch angepackt. Und die Sache mit Jesus ist vielleicht doch wahr. Denkt an John Scriven. John Scriven hätte allen Grund gehabt, Jesus aus seinem Leben zu kicken. Er hätte allen Grund gehabt, sich von Jesus abzuwenden, weil Jesus ihn auf der ganzen Linie enttäuscht hat. Warum hat er es nicht getan? Warum ist genau das Gegenteil passiert? Er hat neue Kraft aus dieser Beziehung zu Jesus schöpfen können. Und dieses Geheimnis, das hat er auch in das Gedicht für seine Mutter hineingeschrieben. Wollt ihr das Geheimnis wissen? Ich habe ein paar Sätze aus dem Lied vorher ausgelassen. In dem Lied geht es nämlich nicht darum, dass Jesus so wie ein Getränkeautomat ist. Oder wie einer, der uns in Watte packt, dass wir mit dem Leid dieser Welt nichts mehr zu tun haben. In dem Lied geht es darum, dass wir in allem, was uns in unserem Leben begegnet, mit Jesus im Gespräch bleiben. John Scriven nennt es Beten. Das Geheimnis ist also die Kommunikation. Und jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Beziehungen jeglicher Art beschäftigt hat, kann bestätigen, Kommunikation ist wichtig. Das wisst auch ihr. Sie ist vor allem in Beziehungen wichtig und vor allem in Krisen. Und auch hier gilt, bei Jesus ist es genau wie in einer ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn ich mich gut mit meinem Freund verstehe, dann kann ich auch super mit ihm reden, nächtelang. Wie gut aber eine Freundschaft ist, das wird erst in Krisen deutlich. Lasse ich meinen Freund dann gleich fallen? Gibt ja genug andere Freunde. Oder suche ich das Gespräch mit ihm? Wenn er auf einmal Dinge macht oder sagt, die ich überhaupt nicht einordnen kann, die mich vielleicht sogar verletzen. Echte Freunde, die suchen dann in solchen Krisensituationen das Gespräch miteinander. Auch und gerade deshalb, wenn ihre Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Wie stark diese Freundschaft ist, das zeigt sich genau in schwierigen Lebenssituationen. Also in der Krise zeigt sich, ob Jesus ein echter oder ein Schönwetterfreund ist. Und die Bibel ist voll von Beispielen, von Menschen, die Gott nicht verstehen, von Menschen, die echt hadern mit dem Schicksal und mit Gott. Bekannteste Beispiel ist Hiob. Aber auch Buch Jeremia ist voll von Geschichten, wo Jeremia an die Grenzen von dem kommt, was er tragen kann und will. Eigentlich kann man in fast jedem Leben, das uns in der Bibel vorgestellt wird, sehen, das Leben jedes Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, geht durch Höhen und geht durch Tiefen. Und da wird nichts beschönigt. Und ich bin froh, dass die Bibel hier so ehrlich ist. Und ich bin froh, dass es Hiob und Jeremia und die Psalmschreiber und viele anderen gibt, die jetzt in der Bibel vorgestellt werden. Und es zeigt mir, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, wie ich mit den Situationen umgehe. Wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich mich verlassen fühle. Für viele Menschen aus der Bibel war Jesus viel mehr als ein Schönwetterfreund. Sie haben ihn ernst genommen. Sie haben mit ihm diskutiert, sie haben mit ihm gestritten. Und sie haben ihn ihr Unverständnis ohne irgendwelche Schönfärberei vor die Füße geworfen. Sie hatten echte Schmerzen. Und sie haben sie mit Gott geteilt. Ungefiltert, ganz ehrlich. Heilsam. Und an diesen Menschen in der Bibel kann ich sehen, wie ich in Krisen mit Gott reden kann. Und manchmal, wenn mir die Worte fehlen, weil der Schmerz so groß ist, dann helfen mir diese Worte dieser Menschen aus der Bibel. Und ich mache sie zu meinen Worten und rede diese Worte im Gebet zu Gott. Und sie zeigen mir, dass die Krise nicht das Ende ist. Die Beispiele in der Bibel und von Menschen, die Jesus als echten Freund haben, die sagen immer dasselbe. Gott, der will in unserer Krise mit dabei sein. Und Gott will sich auch manchmal an uns reiben. Und Gott hält unsere Offenheit aus. Und Gott geht mit uns durch schwierige Zeiten. Die Voraussetzung ist nur, dass wir es ihm erlauben, dabei zu sein. Voraussetzung ist, dass wir das offene Gespräch mit ihm suchen. Heute ist Wahlsonntag. Und morgen ist Wahlmontag. Und jeder Tag der Woche ist Wahltag. Ich kann wählen. Ihr könnt wählen. Wie gehe ich damit um, wenn mein Leben anders verläuft, als ich es geplant und gewünscht habe? Beschönige oder besser gesagt, belüge ich mich selber? Und nimm vielleicht sogar Gott in Schutz dabei? Oder lasse ich Jesus fallen, der mir halt nicht das gibt, was ich will? Oder bleibe ich mit Jesus im Gespräch über das, was mir im Leben begegnet? Übrigens, Jesus hat auch gewählt. Er will dich. Er will dich als echten Freund und er will mit dir durch dick und dünn gehen. Und er freut sich, wenn du das Gespräch mit ihm suchst und wenn du dein Leben, nicht nur die schönen Seiten, sondern in allen Facetten mit ihm teilst. Und Jesus kommt mit so einer ausgestreckten Hand und sagt, da, komm, ich warte auf dich. Du kannst dich für diesen treuen Freund entscheiden. Jeden Tag. Komm. Ich bete. Danke, Jesus, dass du gewählt hast. dass du hier bist und jeden hier siehst und sagst, dich habe ich lieb, dich habe ich gewählt. Danke, dass du bedingungslos zu uns stehst. Und Jesus, wo wir eine Mauer aufgebaut haben dir gegenüber, da bitte ich dich, dass du uns hilfst, sie Stück für Stück abzutragen und wieder neues Vertrauen zu dir zu gewinnen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.